Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was heißt es für unser Leben, dass wir Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind? Der Mensch ist eine Idee und ein Geschöpf Gottes und nicht etwa ein Produkt der Evolution. Die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Der Mensch also ein Geschöpf Gottes ist. Das ist an sich schon eine ganz wichtige Aussage, gerade heute. Das heißt nämlich, dass der Mensch nicht etwa ein Zufallsprodukt ist oder das Ergebnis von Evolution oder er sich sogar sich selbst verdankt, sondern dass er unmittelbar Geschöpf Gottes ist. Der Mensch verdankt sich alleine Gott. Das bedeutet schon, dass der Mensch eine Idee Gottes ist. Nicht der Mensch hat sich selbst erdacht und seine Vorstellung von sich selbst verwirklicht, sondern Gott hat seine Vorstellung vom Menschen durch seinen ureigensten Schöpfungsakt verwirklicht. Und diese Wirklichkeit der Idee Gottes kann der Mensch auch nicht ändern. Diese ist ihm absolut unverfügbar. Der Mensch ist, was er von Gott her ist. Ob ihm das gefällt oder nicht, ob ihn das interessiert oder nicht, an seinem Wesen als Mensch kann er nichts ändern. Und könnte er etwas daran ändern, würde er sofort aufhören, ein Mensch zu sein. Weil aber der Mensch an seinem Wesen nichts ändern kann, deshalb kann er auch daran nichts ändern, wie er sich als Mensch überhaupt selbst verwirklichen muss, andernfalls er im Widerspruch zu sich selbst lebt. In diesem Zusammenhang sagt uns die Heilige Schrift aber auch, welche Idee Gott von dem Menschen hatte. Nach seinem, nämlich Gottes Abbild schuf er ihn, sich selbst ähnlich. So heißt es schon in den ersten Versen des Buches Genesis, das heißt in den ersten Versen der Heiligen Schrift überhaupt. Das hört sich gerade so an, als hätte Gott sozusagen sich selbst zur Vorlage für den Menschen genommen. Was bedeutet nun, der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen, ihm ähnlich? Zunächst einmal, der Mensch ist Person. Die Abbildlichkeit und Ähnlichkeit des Menschen mit Gott drückt sich schon von Schöpfung wegen einer gewissen Nähe, ja sogar einer Verwandtschaft zwischen Gott und dem Menschen aus. Diese Abbildlichkeit des Menschen betrifft aber offenbar nicht das äußere Erscheinungsbild des Menschen, denn Gott hat bis zur Menschwerdung seines ewigen Sohnes kein äußeres Erscheinungsbild, sondern ist reines, ungeschaffenes Geistwesen. Daraus wird deutlich, dass das Leib-Geistwesen Mensch dem göttlichen Wesen gerade seiner geistigen Komponente nach verwandt ist. Alles, was unter dem Menschen steht, die Tiere, die Pflanzen und die leblosen Gegenstände, haben zwar auch einen stofflichen Körper wie der Mensch, und lassen in einem gewissen Sinn auch auf ihren Schöpfer schließen, wie auch Paulus ausdrücklich ganz am Anfang des Römerbriefes sagt. Sie sind aber keine Abbilder Gottes und ihm auch nicht ähnlich. Die Abbildlichkeit des Menschen von Gott besteht also in seinem Personsein. Wie Gott als Einheit von drei Personen von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, so hat er auch den Menschen als Person geschaffen, wie übrigens auch die Engel, die aber geschaffene reine Geistwesen sind. Das Personsein des Menschen bedeutet näherhin. Der Mensch ist zur Erkenntnis befähigt, und zwar nicht nur zur Erkenntnis der Natur außerhalb seiner selbst, sondern sogar zur Selbsterkenntnis. Er hat ein Selbstbewusstsein, ein Gewissen. Ja, er ist sogar zur Erkenntnis Gottes bestimmt. Und er hat auch einen freien Willen, mit dem er über sich selbst bestimmen kann. Beides gehört zusammen, Erkenntnis und freier Wille. Denn der Wille kann sich nur auf etwas erstrecken, was man auch erkannt hat. Eine Erkenntnis ohne freien Willen wäre kraftlos, ohne Anspruch an den Willen, unverbindlich. Und ein freier Wille ohne Erkenntnis wäre blind und damit sinnlos. Beides begründet allerdings auch gerade die Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott für alles Tun und Lassen und macht ihn damit zu einem sittlichen Wesen. Damit ist aber noch nicht der letzte Grund des Personseins und damit der Gottabbildlichkeit des Menschen genannt. Denn der alleinige Sinn und Zweck, weshalb Gott den Menschen mit Erkenntnis und freiem Willen ausgestattet hat, besteht darin, dass der Mensch zur Liebe befähigt wäre. Gott hat also den Menschen als sein Abbild, nämlich als Person erschaffen, damit er ausnahmslos alle Personen liebe, ihn, den dreipersonalen Gott zuerst, aber auch alle seine Mitmenschen. Denn Gott ist die Liebe, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Die Liebe ist das Wesen Gottes. Und das Buch der Weisheit präzisiert noch einmal den Schöpfungsbericht von der Gottabbildlichkeit des Menschen, wenn es sagt, Gott hat den Menschen zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Weisheit, Kapitel 2, Vers 23. Die Gottabbildlichkeit des Menschen besteht also in seiner geistigen Personqualität. Und diese beinhaltet unerbittlich zur Liebe, ich sage gerade einmal, vergattert zu sein, wenn er zu seinem Personsein nicht in Widerspruch leben und damit überhaupt an seinem Menschsein vorbeileben will, was ja aufgrund seines freien Willens durchaus geschehen kann und auch in jeder Sünde geschieht. Als Abbild Gottes und damit als Person vermag sich der Mensch auf keine andere Weise selbst zu verwirklichen als durch die Liebe. Der Mensch ist also nur in der Liebe wirklich ganz und authentisch Mensch. Als Person verwirklicht sich der Mensch aber nicht nur ausschließlich in und durch die Liebe, sondern als Person muss umgekehrt auch jeder Mensch nur um seiner selbst willen und aus keinem anderen Grund, von jedem anderen geliebt werden. Jeder Mensch erhebt also auch an jeden anderen Menschen allein schon aufgrund seiner Personqualität den Anspruch, von ihm unbedingt geliebt werden zu müssen. Der Mensch ist als Person zugleich aber auch ein Gemeinschaftswesen. Genau deshalb, weil der Mensch eben zur Liebe bestimmt ist und sich nur in der Liebe selbst verwirklichen kann, deswegen ist der Mensch auch nicht nur ein Individualwesen, sondern zugleich auch ein Gemeinschaftswesen, denn die personale Liebe bedarf ja nicht nur eines Geliebten, um überhaupt lieben zu können, sondern sie strebt sogar zur Einheit der einander liebenden Personen, wie es in Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit der Fall ist. In der personalen Liebe des Heiligen Geistes sind der Vater und der Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit eins. Und wir Menschen sind als sein Abbild geschaffen, um selbst in aller Ewigkeit durch unsere Gottes- und Nächstenliebe an dieser göttlichen Liebe teilzuhaben und mit allen unseren Mitmenschen in Gott eins zu sein. Der Herr sagt im hohen priesterlichen Gebet, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. Und das geschieht, wenn auch noch im Zeichen, aber deswegen doch schon ganz real, bereits in dieser Welt, nämlich im Empfang des Sakramentes der Liebe, der heiligen Eucharistie. Einzelwesen ist also der Mensch als Person. Weil er aber als Person lieben und auch geliebt werden muss, um sich als solche auch verwirklichen zu können und diese Liebe die leibhaftige personale Einigung in ihrer Höchstform zum Ziel hat, bedingt genau dieser personale Charakter des Einzelwesens seinen immer schon gleichzeitigen Charakter als Gemeinschaftswesen. Von daher wird auch klar, dass Gott sein Abbild deshalb auch als Gemeinschaftswesen, nämlich als Mann und Frau, erschaffen musste. Gott hat also deshalb den Menschen geradezu als Mann und Frau erschaffen müssen, sage ich, das müssen in Anführungszeichen einmal, weil er ihn als Abbild seiner selbst erschaffen hat und die personale Liebe erst in der personalen Einheit in ihr Ziel kommt, was für den leibgebundenen Menschen dann aber auch die Einheit des Leibes umfasst. Die Bestimmung und Sinnerfüllung allen Menschseins, worauf jeder Mensch von Gott hin geschaffen ist, und damit die Vollendung jeden Menschseins überhaupt, nämlich seine leibhaftige Einheit mit und in Gott und in ihm zugleich auch mit allen anderen Menschen, geschieht bereits anfanghaft in seinem irdischen Leben, nämlich in seiner leibhaftigen Einheit mit Christus im allerheiligsten Sakrament. Die leibhaftige Einheit von Mann und Frau in der gegenseitigen, aneinander verschenkenden Liebe innerhalb der sakramentalen Ehe soll schon in dieser Welt ein sinnfälliges Abbild der liebenden Einheit der drei göttlichen Personen sein, sowie auch eine Verheißung und ein Vorgeschmack auf ihre Vollendung in Gott. Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung, wie Paulus sagt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Auf dieses Ziel ist der Mensch hingeschaffen. Die Vereinigung von Mann und Frau in der Ehe ist ein tiefes Geheimnis. Gott prägte der menschlichen Geschlechtlichkeit die Berufung ein, an einer geschöpflichen Version seines eigenen ewigen Liebesaustausches teilzunehmen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, damit sie Abbild seiner Liebe werden. Sogar der Herr selbst hat den Vater im Himmel verlassen und auch seine Mutter, um sich an seine Frau zu binden, nämlich an die Kirche und mit ihr ein Fleisch zu sein. Der menschliche Leib ist von Gott dazu gedacht, die liebende hochzeitliche Existenzweise Gottes abzubilden und sinnfällig zu machen. Er ist also ein Instrument, dieser Leib, der Sichtbarmachung dieser ewigen göttlichen Existenzweise, zu der auch jeder Mensch bestimmt eingeladen ist. Und seine Sexualität darf davon nicht getrennt, verselbstständigt und verabsolutiert werden. Der Mensch als Geistwesen. Der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Seinen Personencharakter verdankt der Mensch seiner Geistseele. Gerade die Geistseele des Menschen, die seinen Leib erst belebt, ist bei jedem Menschen göttlicher Natur. Sie wird nicht etwa von den Eltern hervorgebracht. Die Schrift sagt, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Genesis Kapitel 2, Vers 7. Die Eltern geben das Leben nicht ohne Beteiligung Gottes weiter, sondern immer nur als Beteiligter am Schöpfungsakt Gottes. Der Beitrag des Menschen ist überhaupt bloß materieller Art, woraus keine Geistseele entstehen kann. Insofern ist auch jeder Mensch Geschöpf seines Schöpfers. Der Mensch ist ein Leib-Seele-Wesen, wobei Leib und Seele eine Einheit bilden. Der Mensch ist ein beseelter Leib. Diese Einheit von Seele und Leib ist bei Menschen so intensiv, dass man die Seele als die Form des Leibes bezeichnet, anima forma corporis. Das bedeutet, dass die Geistseele des Menschen den Leib formt und prägt. Das zeigt sich darin, dass der Zustand der Seele auf den Zustand des Leibes durchschlägt. So wird durch die Sünde der Leib sterblich, wie Paulus sagt. Wo dagegen die Seele integer ist, wie bei der unbefleckt empfangenen Jungfrau Gottes Mutter Maria, muss es dann mit Notwendigkeit auch der Leib sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten wir nun den Menschen als Leibwesen. Zu der menschlichen Natur gehört aber nicht nur seine geistige Personqualität, sondern gerade auch sein materieller Leib. Als dieses Geist-Leib-Einheitsgeschöpf, wenn ich das einmal so in Anführungszeichen sagen darf, ist der Mensch innerhalb der gesamten Schöpfung Gottes das Scharnier zwischen Geist und Materie, sichtbare und unsichtbare Schöpfung, zwischen oben und unten. Auch noch einmal in Anführungszeichen gesagt. Darin zeigt sie seine einmalige Situierung innerhalb der ganzen Schöpfung. Von allen leibhaftigen, sichtbaren Geschöpfen vermag allein der Mensch seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Er ist das einzige Geschöpf, das Gott um seiner selbst willen gewollt hat. Von allen leibhaftigen Geschöpfen hat sich Gott allein den Menschen vorbehalten. Paulus sagt, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Ein einziger Mensch ist mehr wert als die ganze Welt. Was wir bisher über den Menschen gehört haben, ist eigentlich schon ungeheuerlich. Daraus wird eigentlich schon seine ganze Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit deutlich und auch seine Ursprünglichkeit von Gott als seinem Schöpfer. Und er ist ganz ausdrücklich nicht ein Zufallsprodukt der Natur und der Evolution. Das alles ist durch eine Evolutionstheorie überhaupt nicht zu erklären und in ihr unterzubringen. Da wir Menschen als Abbild Gottes geschaffen sind, macht unser Leib auch etwas von dem unsichtbaren Geheimnis Gottes selbst offenbar. Der Leib, und nur er, kann das Unsichtbare sichtbar machen. Das Geistliche und das Göttliche. Der Leib wurde geschaffen, um das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis in der sichtbaren Welt offenbar zu machen und so selbst Zeichen dieses Geheimnisses zu sein. Das zeigt sich besonders in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Kein Schöpfungswerk offenbart den unsichtbaren Gott mehr und besser als der Mensch. Und das umso authentischer, je mehr und echter er lebt und diese Liebe auch fruchtbar werden lässt, als der sich Gott dann in seinem Sohn nicht nur als Abbild, sondern sogar als Ebenbild aussagt. Die Gottabbildlichkeit begründet dann auch die Menschenwürde. Die Gottabbildlichkeit des Menschen im vorstehend beschriebenen Sinn begründet die gerade heute so viel beschworene Menschenwürde. Gott, der Schöpfer des Menschen, gibt dem Menschen seine Würde und nicht etwa eine feierlich erklärte Deklaration von Menschenrechten. Seine Würde verdankt der Mensch allein Gott und keinen Menschen. Sie ist schon deswegen dem Menschen und jeder staatlichen Gewalt und sogar der ganzen Welt auch ganz und gar unverfügbar. Denn keine staatliche Gewalt kann aus irgendeinem Menschen etwas anderes machen, als er ist, nämlich Mensch. Und das ist er von Gott. Was dem Menschen übrig bleibt, ist nur die Missachtung der Menschenwürde. Menschen können gegenüber ihren Mitmenschen so tun, als hätten sie keine Würde, aber nehmen können sie ihnen diese Würde nicht. Die Frage nach der Menschenwürde stellt sich allerdings keineswegs nur für bestimmte Länder unserer Welt, denen wir Deutsche dann so gern meine Nachhilfe in Sachen Menschenwürde und Menschenrechten geben zu müssen, nur nicht uns selbst. Aber denken wir da nur an die In-vitro-Fertilisation, Abtreibung, Vermarktung oder Benutzung von Embryonen zu irgendwelchen Zwecken und so weiter. Erst recht ihre Tötung. Ein Mensch ist Mensch mit seiner Zeugung und Empfängnis im Mutterschoß, das heißt mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle. Damit ist der Mensch bereits beseelt und als Mensch und Individuum definiert. Die Menschenwürde ist Personwürde. Sie verbietet es unbedingt, den Menschen in irgendeiner Weise als Objekt zu behandeln und zu irgendwelchen Zwecken zu benutzen. Nur Sachen und Gegenstände darf man als Mittel zu einem Zweck benutzen. Der Mensch ist nicht etwas, eben nur eine Sache, sondern er ist jemand. Der Mensch ist in dieser Welt der höchste Zweck, der keinem anderen, nämlich immer dann auch nur geringeren Zweck untergeordnet werden darf. Gott selbst wird Mensch in Jesus Christus. Seine allerhöchste Erhebung und seinen Adel empfängt der Mensch durch die Menschwerdung Gottes selbst in Jesus Christus aus Maria der Jungfrau. Die Menschwerdung Gottes an Weihnachten offenbart sinnfällig nicht nur den Vater im Himmel und sein Geheimnis, insofern das fleischgewordene Wort Gottes nicht nur die Selbstaussage des Vaters und das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, wie der Kolosserbrief sagt, und der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Gott, Jesus Christus, ist als wahrer Mensch und wahrer Gott nicht nur Abbild Gottes ihm ähnlich, sondern sogar Ebenbild. Im Prolog des Johannesevangeliums lesen und hören wir übrigens an Weihnachten: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Womit sich das ewige Wort Gottes bei seiner Menschwerdung bekleidet hat, das ist also durch dieses Wort selbst schon geschaffen, und unsere Gottabbildlichkeit ermöglicht Gott, auch selbst Mensch werden zu können. Dieser letzte Adam, Jesus Christus, ist es, der bereits als ewiges Wort dem ersten Adam sein Bild aufprägte. Der menschliche Leib, ja die Materie, ist das Vehikel, das Medium, in dem sich der ungeschaffene, unsichtbare, reine Geist, nämlich Gott selbst, den Menschen mitteilt und schenkt. Dein Schöpfer ist dein Gemahl, heißt es schon im Buch Jesaja Kapitel 54, Vers 6. Erst in dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes und in dem wahren Gottmenschen Jesus Christus offenbart sich nicht nur das Geheimnis Gottes, sondern auch das Geheimnis des Menschen. Und wozu wird Gott Mensch? Wir würden ganz selbstverständlich antworten, um uns Menschen durch die Hingabe seiner wahren menschlichen Natur und seinen Tod am Kreuz als Sühne, Opfergabe für die Sünde der Welt, die Menschheit aus eben dieser Sünde und ihren Folgen, nämlich dem Tod, zu erlösen. Das ist zwar richtig, aber doch noch nicht alles. Gott wäre nämlich auch Mensch geworden, wenn der Mensch nicht gesündigt hätte. Gerade deswegen haben sich ja Luzifer und seine Engel gegen Gott empört. Aber da gab es überhaupt noch keine Sünde durch den Menschen. Gott wird Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird, wie die Kirchenväter mit einem kühnen Wort schon sagen. Und dieser wunderbare Tausch geschieht in und durch Jesus Christus, nämlich durch die Vermittlung seines menschlichen Leibes. Wir sollen nämlich in Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, selbst Söhne des himmlischen Vaters werden. Das ist die Bestimmung und Zukunft des Menschen. Der Epheserbrief sagt: Denn in ihm, nämlich Jesus Christus, hat er, nämlich der Vater im Himmel, uns, nämlich uns Menschen, erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus. Um dieses Ziel zu erreichen, musste Gott den Menschen aber zuerst aus dem Sumpf der Sünde ziehen und dem Rachen des Löwen, des Teufels, entreißen. Die Erlösung des Menschen ist also zunächst nur ein unausweichliches Teilziel, die erste Etappe. Aber Gott ist der Mensch so wichtig, dass er nicht zögert, sich selbst zu verleugnen und sogar seinen einzigen Sohn, sein allerliebstes und kostbarstes, einzusetzen und damit auch den allerhöchsten Preis zu bezahlen, um mit dem Menschen ans Ziel zu kommen. Das ist schon erschütternd. Hier gewinnt das Psalmwort noch einmal eine tiefere Bedeutung. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände. Du hast ihm alles zu Füßen gelegt. Psalm 8. Der Mensch ist die Option Gottes schon von Ewigkeit her. Gott ist deshalb auch vom Menschen nichts vorzuziehen. Gott muss unbedingt auch die ausschließliche Option eines jeden Menschen sein. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine schier atemberaubende Feststellung machen. Zuerst schafft Gott den Menschen als sein Abbild, insofern er ihn als geistige Person erschafft. Dann wird der reine Geist Gott selbst in Jesus Christus leibhaftiger Mensch. Dann gibt uns dieser Gottmensch seinen Leib, sein Fleisch und sein Blut zur Speise, damit wir Menschen selbst als Glieder seines Leibes durch diese Speise seinem verklärten Auferstehungsleib verähnlicht und vergöttlicht würden, als Wein von seinem Wein und Fleisch von seinem Fleisch. Der menschliche Leib ist nicht nur das Medium, durch das sich der ungeschaffene Geist, nämlich Gott, den Menschen mitteilt, sondern es besteht geradezu eine gegenseitige Wechselwirkung von Menschwerdung Gottes und Vergöttlichung des Menschen. Vermittels seines angenommenen menschlichen Leibes schraubt, sage ich einmal wieder in Anführungszeichen, der ewige Gott den leibhaftigen Menschen bis zur Vergöttlichung. Das ist schon atemberaubend. O Mensch, bedenke deine hohe Würde. Das Christentum und nur das Christentum ist die Religion der Vereinigung Gottes mit der Menschheit. Das kann von keiner anderen Religion, auch von keiner sogenannten Weltreligion, zu Recht ausgesagt werden. Ich sage das auch deswegen so deutlich, weil wir Christen uns ja so gerne auf eine Stufe mit den sogenannten Weltreligionen stellen lassen. So groß aber die Vergleichbarkeit des Christentums mit anderen Weltreligionen auch sein mag, ihre Unvergleichbarkeit ist immer viel größer. Das Christentum ist unter allen sogenannten Weltreligionen absolut einzigartig. Der Christ als Wohnstatt des Heiligen Geistes. Durch das Sakrament der Taufe wird der natürliche Mensch Christ, das heißt ein mit dem Heiligen Geist Gesalbter. Der Leib des Christen ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Paulus fragt die Korinther, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Und sagt dann, verherrlicht also Gott in eurem Leib. Der Leib des Menschen macht nicht nur etwas vom Geheimnis Gottes sichtbar, sondern wird sogar selbst zu einem Ort der Präsenz seines Heiligen Geistes, insofern er durch die Taufe Glied des mystischen Leibes Christi der Kirche wird und damit Anteil erhält an dem Geist Christi, den die Kirche und nur sie in seiner ganzen Fülle besitzt. Dieser Heilige Geist als das Innenleben der ganzen Kirche, ihr Daseins-, Lebens-, Wachstums- und Fruchtbarkeitsprinzip und damit auch das ihrer Glieder, ist der Zeuge Jesu Christi, wie dieser selbst der Zeuge des Vaters zu seinen Lebzeiten auf Erden war. In seiner Kraft will Christus in dem ganzen Menschen Gestalt annehmen, wie Paulus im Galaterbrief sagt. So muss sich der Mensch diesem Geist auch ganz unterwerfen, sodass dieser sein Leben gestalten und durch ihn als dessen Lebensprinzip schalten und walten kann und der Christ auf diese Weise selbst durch seinen Leib hindurch Zeuge Christi wird und darin Jesus Christus verherrlicht, wie Paulus anmahnt, wenn er sagt, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, sondern stellt euch Gott zur Verfügung. Stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Und was man heute leider ganz besonders betonen muss, ein weiteres Zitat des heiligen Paulus, der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Schon aufgrund seiner Abbildlichkeit Gottes, aber erst recht, wenn ein Mensch als Christ durch die Taufe ein Tempel des Heiligen Geistes ist, kommt man in der Begegnung irgendwie immer mit Gott selbst oder dem Göttlichen in Berührung. in dieser Begegnung mit einem anderen Menschen nämlich. Schon von daher ist Wertschätzung und Hochachtung gegenüber ausnahmslos jedem Menschen angezeigt. Paulus sagt, in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3. Der Leib des Menschen ist zur Auferstehung in Herrlichkeit bestimmt. Der Mensch hat, wenn er einmal stirbt und aus dieser Welt scheidet, noch längst nicht alles hinter sich. Das Eigentliche kommt jetzt erst noch, und zwar eine ganze Ewigkeit lang. Denn am jüngsten Tag, bei der Wiederkunft Christi zum jüngsten Gericht und zur Vollendung der Schöpfung, werden die Leiber der Toten wieder mit ihren unsterblichen Seelen vereint und belebt. Entweder zur ewigen Herrlichkeit oder zur ewigen Verdammnis. Auferstehen wird jeder Leib. Die Frage ist eben bloß, ob er seiner göttlichen Bestimmung gemäß als verherrlichter Leib zur ewigen Seligkeit auferstehen wird oder als dämonischer Leib zur ewigen Pein. Diese Bestimmung des Menschen zur Verherrlichung und Vergöttlichung macht die hohe Würde gerade auch seines Leibes aus. Die Gottabbildlichkeit eines Menschen, seine Bestimmung zur Glückseligkeit des ewigen Lebens als der liebenden Einheit mit allen seinen Mitmenschen in Gott, in seinem verherrlichten, verklärten Auferstehungsleib, das alles gehört zu den Grunddaten eines jeden Menschen. Die wichtigsten und auch bedeutsamsten Daten kennt man von jedem Menschen, sogar von dem, der einem niemals begegnet ist. Nur deswegen, weil er Mensch ist. Demgegenüber sind die Daten eines Menschen, die der staatliche Datenschutz so pedantisch und akribisch schon fast hysterisch schützen will, noch nicht einmal drittrangig, vergleichsweise einfach und bedeutungslos. Der Unterschied zwischen der Gottabbildlichkeit des Menschen und seiner Gottähnlichkeit. Seine Gottabbildlichkeit kann der Mensch niemals verlieren, seine Gottähnlichkeit dagegen schon. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass die Gottabbildlichkeit das Wesen des Menschen als Person betrifft, seine Gottähnlichkeit dagegen sein Erscheinungsbild in den Augen Gottes und unter Umständen sogar in den Augen der Menschen. Seine Gottähnlichkeit verliert der Mensch nämlich durch die Sünde. Die Sünde verdunkelt und verunstaltet die Seele und macht sie hässlich und damit den Menschen überhaupt. Und das Gesicht eines Menschen spiegelt nicht selten die Seele eines Menschen wider. Auch ein junges, geschminktes Gesicht kann unschön, verbiestert, ja sogar abstoßend sein. Dagegen kann auch ein altes, von Furchen und Falten durchzogenes Gesicht schön, sympathisch und liebenswert sein. Durch die Sünde verunstaltet sich der Mensch selbst, wird sich selbst unähnlich, verliert sein Gesicht und damit seine Identität. Ganz augenscheinlich wird das in der Passion des Herrn, der unsere Sünde auf sich nahm und sie selbst als Mensch nicht mehr ähnlich sah. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten, so hören wir es ja in der Karfreitagsliturgie. In der Lesung aus dem Buch Jesaja im vierten Gottesknechtslied. Ecce homo, seht, das ist der Mensch. So möchte man sagen, den die Sünde der total verunstaltet und entstellt hat. Durch die Entstellung hört der Herr in seiner Passion aber nicht etwa auf, wahrer Mensch zu sein. Seine Würde kann ein Mensch immer nur selbst verletzen, und zwar durch seine persönliche Sünde. Die Schöpfung und die Vollendung des Menschen. Der Mensch wird von Gott als sein Abbild und ihm ähnlich geschaffen. In seiner Menschwerdung nimmt das ewige Wort Gottes in Jesus Christus die menschliche Natur an. Unser Fleisch und Blut bringt sie dem Vater als Sühneopfer für die Sünde der Menschen am Kreuz dar und zugleich uns Menschen zur Speise, damit wir, Kraft dieser eucharistischen Speise, immer mehr in das hinein verwandelt würden, was er nach seiner Auferstehung schon ist, das heißt aber Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein, ihm nicht nur ähnlich, sondern selbst vergöttlicht, wie die Kirchenväter sagen. Hier zeigt sich die Aufeinanderbezogenheit, die Reziprozität der menschlichen Natur und ihrer Wechselwirkung, insofern sie von Gott angenommen und uns von ihm geschenkt wird. Damit wir nun diesen unseren Leib befähigt zum ewigen Leben von ihm annehmen können. Gott nimmt unseren Leib an, damit er uns durch seine nunmehr von uns Menschen in der heiligen Kommunion empfangenen und damit angenommenen Leib, den er uns in sakramentaler Weise zur Speise gibt, zu dem machen kann, was er von Ewigkeit her ist. Hier zeigt sich noch einmal, wie gerade durch die Vermittlung des menschlichen Leibes der Mensch werden soll, wozu er von Schöpfungswegen von seinem Schöpfer schon seit Ewigkeit bestimmt ist. Hier kann man nur noch in die Worte des heiligen Paulus einstimmen. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.